Ja, ich grüße euch herzlich. Es ist ja schon eine Zeit her, wo wir hier waren, das letzte Mal. Die meisten oder viele von euch kennen mich ja, die meisten weiß ich nicht, aber zumindest mehrere doch. Ja, ich möchte auch ganz herzliche Grüße aus unserer Gemeinde bestellen. Das ist in Höxter, da kommen wir her. Ich denke, ihr kennt sie wahrscheinlich nicht, aber ist ja auch nicht so schlimm, dass man sich nicht immer persönlich kennt. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Weg, wo man sich auch mal persönlich mehr kennenlernen kann. Ja, ich möchte heute über den Hebräerbrief sprechen. Und wir haben schon sehr viele gute Lieder gesungen, die eigentlich sehr schön oder sehr passend waren. Und ist ja vielleicht auch deshalb ausgesucht worden, das weiß ich nicht, wie das da gelaufen ist. Auf jeden Fall war das passend. Und auch das letzte Lied jetzt gerade, wo erstmal das israelische Bild eben war, so wie es früher war, und dann ein Blickwinkel kommt. Das wahrhaftige Lamm, welches gestorben ist. Und das möchte ich auch jetzt, ich möchte generell, dass das uns heute vielleicht kostbarer wird, wirklich auf das Wahrhaftige zu schauen. Nicht das, was ein Schatten war. Ich möchte ein bisschen dazu noch sagen, der Hebräerbrief, er war mir früher ein Buch in der Bibel, welches ich nicht verstand. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen von euch vielleicht auch so geht. Ich hatte schon jahrelang, war ich im Glauben, ich habe selbst gepredigt, aber Hebräer war für mich einfach ein Buch. Ja, es war schwierig und ich wusste auch nicht, wie ich den Zugang dazu fand oder finden würde. Vielleicht habt ihr ihn auch gar nicht so richtig gesucht, denn als es mir irgendwann doch mehr gebrannt hat und ich ihn gesucht habe, dann wurde es mir ein sehr wertvolles Buch. Es ist nicht so, dass ich da jetzt alles verstehe, aber es ist ein sehr kostbares Buch, eines der schönsten, die wir in der Bibel überhaupt haben. So würde ich das beschreiben. Es spricht eigentlich von der Christus-Wahrnehmung. Wie wir Christus wahrnehmen. Und es spricht auch häufig den Zuhörern oder den Lesern an, wie sie jetzt sich gerade verhalten sollen. Zum Beispiel sagt der Schreiber, noch sehen wir ihm nicht alles unterworfen, den Christus, ne? Aber wir sehen Jesus, wie er sich ein wenig erniedrigt hat. Er ist wie ein Mensch geworden, sage ich jetzt mit meinen eigenen Worten weiter. Und er ging diesen Weg der Niedrigkeit. Er ist niedriger geworden als die Engel, das ist in Kapitel 2. Um das Werk zu vollbringen, für viele Sühnung zu wirken. Diesen Blickwinkel hat auf einmal der Hebräerbriefschreiber bekommen. Er sieht Jesus. Nun, sehen ist ja etwas, was man so vielleicht schnell im Vorbeitun macht. Man sieht etwas. Man nimmt etwas wahr. Er schlussfolgert daraus aber in Kapitel 3, Vers 1. Das ist, ich würde sagen, so ungefähr der Mittelvers des ganzen Buches, auch wenn es relativ früh steht. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Also jetzt ermutigt er schon, nicht nur etwas zu sehen, sondern zu betrachten. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, es zu bewegen. Und dann, im Kapitel geht er weiter in dem ganzen Brief, spricht so einiges, spricht über Melchisedek, im Kapitel 7 zum Beispiel. Und da lesen wir, schaut aber, wie groß dieser war, also Melchisedek, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Schaut, nehmt dieses wahr. Das sind übrigens alles unterschiedliche Worte, ja? Sehen, betrachten, schauen, im Deutschen, aber auch im Griechischen. Immer mit einer anderen Art, wie wir diesen Jesus jetzt wahrnehmen sollen. Und Andreas, er hat ja schon Kapitel 12 den Vers gelesen, Vers 2, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also wir sollen alles ablegen, diesen Lauf laufen und wie? Auf ihn hinschauend, also fest im Blick haben und kein anderes Ziel verfolgen. Es gibt also unterschiedliche Herangehensweisen oder unterschiedliche Wahrnehmungen, die wir haben können in Bezug auf Christus. Und gerade als Kinder Gottes, ist es ja so, dass wir vieles vor unseren Augen haben. Ich meine das Alltägliche. Und wir lenken uns leicht ab, wir lassen uns leicht ablenken von diesen ganzen Sachen. Und wir verlieren mit dem geistigen Auge manchmal einiges aus dem Blick. Unsere Nächsten, vielleicht aber auch die elementaren Dinge, und zwar Christus. Daniel hat ja davon gesprochen, er hat ja eigentlich uns gesagt, Christus allein. Anderes würde nicht gehen, ja? Anders können wir gar nicht gerettet werden. Und wenn Christus allein die Lösung ist, warum kommt es dann immer wieder vor, dass wir uns mit Sachen beschäftigen, die außerhalb Christus sind? Dass Christus bei uns manchmal so ein Randthema ist. Ja, andere Themen, andere Schwergewichte, die können sogar dazu führen, dass man anderes so hochwertet, dass man in der Gefahr steht, ganz den Blick zu verlieren auf Christus. Und das ist eigentlich das Hauptthema des Hebräerbriefes. Er warnt die Leser oder die Schreiber, die Hörer, dass sie dieses eben nicht tun sollen. Sie kamen aus einem Hintergrund, wo sie all diese Sachen kannten, die im Judentum waren. Sie haben das gepflegt. Und sie haben erkannt, dass Christus in ihm allein die Lösung ist. Haben sich ihm zugewandt. Und nun hatten sie das aufgrund von Verfolgung oder auch anderes etwas aus dem Blickwinkel verloren. Der Hebräerbrief, er hat noch etwas sehr, sehr Schönes. Dadurch, dass er ja Juden anspricht, also die Hebräer, die sich sehr gut auskannten, zitiert der Hebräerbriefschreiber oft das Alte Testament. Und solche Briefe im Neuen Testament gefallen mir immer besonders, weil sie uns eine Schnittstelle zwischen dem Alten und dem Neuen liefern. Ich denke da sehr gerne an die Emmausjünger, die auf der Reise waren und all ihre ganze Theologie war zu Ende. Das, wie sie sich alles vorgestellt haben, war irgendwie nicht aufgegangen. Ihr ganzes Gottesbild oder Gottesplanbild war zerschellt. Und auf diesem Weg begegnet, kommt ja Jesus zu ihnen und spricht mit ihnen. Und er öffnet ihnen die Schriften und zeigt ihnen im Alten Testament etwas, worauf sie jetzt auf einmal einen neuen Blick bekamen. Und zwar, dass sich das, was im Alten Testament steht, auf ihn bezieht. Und er öffnet ihnen die Schriften, dass sie sahen, was da alles mit Jesus zu tun hat. Dass es eben auf Jesus zeigt, dass der Sinn des Alten Testamentes zu Jesus hin war. Und dieses Erlebnis der Emmaus-Jünger, das haben wir im Hebräerbrief sehr oft. Nun, diesen Brief, wer schrieb ihn? Wer weiß es? Ja, ich weiß. Ich weiß es nicht, meine ich. Ich sage immer Paulus. Ich weiß es aber natürlich nicht, denn es steht nicht geschrieben. Die frühen Christen, die hatten das eigentlich den anderen Paulus-Schriften immer zugeordnet. Für die war es wahrscheinlich einfacher als für uns heute. Aber natürlich wissen wir das nicht, ob es der Paulus gewesen ist oder ob es ein anderer Schreiber gewesen ist. Er ist vielleicht auch in Hebräisch damals gesprochen worden, gepredigt worden, geschrieben vielleicht auch, auf jeden Fall dann in Griechisch verbreitet, sodass das vielleicht auch von Paulus gekommen sein kann und dass Lukas es verschriftet hat. An wen ist dieser Brief geschrieben? Genauso wie Paulus nicht erwähnt ist, sind auch nicht die Hebräer erwähnt. Auch wenn das klar zu sein scheint. Ja? Ich denke, der Hintergrund oder der Kontext macht es auch klar, weil diese Menschen, die kannten sich im Gesetz aus. Die waren in der Gefahr, zu etwas zurückzukehren, was eben das Gesetz darstellt. Somit mussten sie aus diesem herausgekommen sein. Sie kannten diese religiösen Elemente alle. Was ich auch noch sehr schön finde in diesem Buch, vielleicht kannst du die Karte anmachen. Was ich sehr schön finde in diesem Buch ist, dass am Anfang heißt es ja nicht wie sonst oft, ich, Paulus, der Apostel Jesu Christi, schreibe den versammelten Juden oder so ähnlich. Das steht da nicht. Keine Apostelschaft gibt es in diesem Brief am Anfang. Uns wird aber in den ersten zwei Kapiteln ein Apostel vorgestellt. Und das ist Jesus Christus. Jesus wird als Apostel dargestellt. Der Apostel, Der Schreiber dieses Briefes, er stellt sich somit in den Hintergrund und stellt Jesus hin. Von Anfang an und sagt, schaut nicht auf mich, nicht ich habe eine Autorität, sondern es ist der Herr, der Apostel ist. Dieser Vers, den ich zu Eingangs las, Kapitel 3, Vers 1, deshalb das Wort von dem Anfang des Christus verblättert. Und daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Also sowohl Apostel als auch Hohepriester ist er. Ja, ich habe hier eine kleine Landkarte. Es ist nicht eine richtige Landkarte, aber vielleicht eine Karte, die uns etwas von dem Irdischen zu dem Himmlischen unseren Blick lenken soll. Es ist hier so aufgebaut, dass wir einige graue Bilder sehen. Das sind Schattenbilder. Es gibt im Hebräerbrief viele Schattenbilder. Ich habe die aus einer Kinderbibel entnommen, vielleicht sind die einigen bekannt, diese Bilder. Schattenbilder, worum es immer wieder verglichen wird, wer Jesus ist. In diesem Hebräerbrief haben wir 5 große Warnungen. Das sind immer jeweils diese Ausrufezeichen. Und ich denke, aufgrund dieser Warnung ist der Hebräerbrief sehr bekannt. Und oft wollen wir die Warnung verstehen und verstehen den Hebräerbrief selbst noch nicht. Und dann gibt es manchmal Probleme dadurch. Wir haben in diesem Hebräerbrief, oben sieht man das, in Blau hinterlegt, besser. Ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, dieses Buch, gibt es häufig das Wort besser, kreton im Griechischen. Und dieses Wort ist etwas Besonderes, denn es gibt das 15 Mal im Neuen Testament und 12 Mal im Hebräerbrief. Also wenn man da sagen möchte, dass es unwichtig ist, da liegt man falsch. Ja? Also es ist ein typisches Hebräerbriefwort und eigentlich kann man nach diesem Wort schon sehr viel gliedern, sehr viel sehen. Jesus ist der Bessere. Besser als, und dann gibt es viele Vergleiche. Und dann guckt er immer diese Schatten an und sucht das zeigt das Bessere. Ganz unten steht einiges, das könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen. Es zeugt von einer Endlichkeit, von einer Vollkommenheit, von einer Größe unseres Herrn. Wir lesen von einem ewigen Heil, ewiges Gericht, ewige Erlösung, ewiger Geist, ewiges Erbe, ewiger Bund. Der Thron des Sohnes ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist ein Priester in Ewigkeit. Er ist vollendet in Ewigkeit. Er sitzt auf immer da zu Rechten Gottes. Die geheiligt werden, sind auf immer da vollkommen gemacht. Er ist derselbe in Ewigkeit. Also was Jesus macht, hat immer da Charakter, ewigen Charakter. Es ist ein für alle Mal. Es ist ja auch sehr bekannt, dass alljährlich musste das Opfer geschehen, musste ein Tier geopfert werden, um Sühnung zu erwirken. Und Jesus ist einmal in das Heiligtum hineingegangen, und zwar in das wahrhaftige Heiligtum, um mit seinem Blut für immer die vollkommen zu machen, die geheiligt werden. Das ist das, was Jesus ist. Und ich denke gerade, das zeigt uns eigentlich, wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann müssen wir eigentlich Jesus sehen. Häufig sehen wir Auslegungsprobleme, aber wir müssen Jesus sehen. Ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr den Hebräerbrief lest, nehmt euch etwas Zeit. Den kann man in einem Stück durchlesen. Er ist zwar nicht ganz kurz, aber wenn man das einmal durchliest, in der Hörbibel, die ich habe, da sind es fast 60 Minuten. Also in einer Stunde kann man hörbar mit einer vernünftigen Betonung komplett den Brief durchlesen. Und man hat dann schon einen anderen Überblick als sonst. Kapitel 1, die ersten Verse. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welche die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er umso viel besser geworden ist als die Engel,
als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Ich finde es so schön. Er sagt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Propheten geredet hat. Gott, er hat in der Geschichte oft gesprochen. Wir haben das besungen heute. Auf unterschiedliche Weise. Und dann kommt ein Zeitpunkt, da spricht er im Sohn. Dieses ganze Reden, was vorbereitend war, stellt er damit absolut in den Schatten. Es ist überhaupt nicht ein wirkliches Gegengewicht. Ich möchte an diese Begegnungen erinnern, die zum Beispiel die Eltern von Simson hatten, als der Engel des Herrn sie begegnete. Sie waren außer sich, so eine Begegnung zu haben. Auch sonst, wenn ein Engel kam und dem Menschen begegnete, das war ein Wort, welches sie hochgestellt haben im Gewicht. Das war das Wort. Und jetzt sendet Gott seinen Sohn leibhaftig persönlich zu den Menschen und spricht zu ihnen. Ist nicht dieses Wort viel, viel mehr? Stellt das nicht eigentlich alles in den Schatten? Und so heißt es ja hier auch, er hat einen Namen, der viel besser ist als all diese anderen Namen. Das ist das erste Besser im Hebräerbrief. Und es ist das Schatten, was wir hier sehen, links, das deutet die Leiter bei Jakob an, wo dann die Engel hoch und runter stiegen. Dieser Jesus, er ist auch weitaus besser. Sein Reden, es ist wahrhaftig. Sein Reden, es hat Gewicht. Und wenn schon das Wort der Engel ein Gewicht hatte, und hatte es eins? Ja, wir lesen zum Beispiel in Kapitel 2, denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Hier hat er diese zwei Gedanken schon drin. Also wenn selbst das Wort der Engel schon exakt genau eingefordert worden ist. Engel waren es, die das Gebot, die 10 Gebote Mose gaben. Ja, lesen wir auch in Apostelgeschichte 7 oder auch in Galater 3 deutet das an. Wenn das Gesetz, welches damals gegeben worden ist, es ganz exakt genau nahm und eigentlich es keinen Ausweg gibt, wenn man diesem nicht nachkommt. Wie viel schlimmer ist es dann, wenn wir die Errettung, die durch den Sohn gekommen ist, vernachlässigen? Wenn wir sagen, nö, das will ich nicht hören. Ich möchte einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ein nächstes Schattenbild finden wir. Wir sehen dort Mose, wie er an dem Roten Meer mit dem Stab ist und es zerteilt sich. Mose, er war ein Führer über sein ganzes Haus, über das ganze Haus, was ihm anvertraut worden war. Und er war treu. Jesus aber über sein Haus, dessen Haus wir sind. Also wir gehören zu dem Herrn Jesus, zu seinem Haus. Es ist ein viel vorzüglicheres. Und uns werden in dieser Geschichte, in Kapitel 3, wird uns das Volk von damals vorgestellt. Es war ein Volk, welches nicht hineingehen konnte in die Ruhe. Warum? Weil es nicht glaubte. Es war mit Unglauben bei ihnen verbunden. Sie waren ungehorsam und sie gingen nicht ein in die Ruhe. Josua, wovon das nächste Bild hier zeugt, er konnte sie nicht hineinbringen in die endgültige Ruhe, auch wenn er sie ins irdisch verheißene Land dann hineingebracht hat. Wir sehen dort auf dem Bild, wie das Volk um Jericho herumzieht. Jesus ist viel größer als Mose, viel größer als Josua. Er ist der wirkliche Führer des Volkes, seines Volkes. Und es kommt eine weitere Warnung: Glaube, verhärte dich nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Und dann kommt der Hebräerbriefschreiber und geht auf den Hohepriester ein. Und das ist eigentlich das Hauptthema, das große Thema des Hebräerbriefes. Und viele sagen dann, so ein theoretisches Thema, ja. Und dann sagt auch schon der Schreiber, ich würde gerne noch mehr darüber sagen, aber ihr seid träge geworden im Hören. Ist natürlich auch jetzt nachmittags auch so, oder? Wenn man gegessen hat, dann will man vielleicht einen Mittagsschlaf machen und wird ein bisschen träge im Hören. Und häufig werden wir dieses aber, wenn es gerade darum geht, über den Hohepriester zu sprechen, über den Herrn Jesus und seine Schönheit zu sehen. Und wir erblicken sie gar nicht. Warum? weil wir träge sind. Wir beschäftigen uns mit Sachen, die anderer Natur sind und die gar nicht von dem Herrn wirklich zeugen. Und das ist eigentlich oft der Hintergrund unserer Trägheit. Und dabei, wenn man gerade auf diesen Melchisedek schaut, das war ja auch eins, wo er gesagt hat, schaut mal auf den Melchisedek, ist er nicht eine besondere Person? Wir wissen nicht, woher er kommt, wir wissen nicht, wohin er gegangen ist. Und doch war er größer als Abraham. Abraham hat ihm sogar den Zehnten gegeben. Und ohne Zweifel ist derjenige, der den Segen gibt, besser als der, der den Segen empfängt. Melchisedek wurde also dem Abraham eindeutig höherrangig gestellt. Jetzt stellt euch einen Juden vor, einen Sohn Abrahams. Er kriegt zu hören, unser großer Vater, der Abraham, er steht unter Melchisedek, von dem wir nicht mal die Abstammung kennen. Es ist schon vielleicht ein bisschen provokativ, ja? Oder zumindest herausfordernd für einen Juden gewesen. Provokativ vielleicht nicht, aber herausfordernd definitiv. Jesus ist Priester nach der Weise Melchisedeks. Er konnte es nicht sein nach dem aaronitischen Priestertum. Warum? Aaron, er war ein Levit und ein Priester musste Levit sein. Jesus war aber kein Levit. Somit konnte er es nicht sein. Jesus war vom Stamm Juda. Er war ein König, der rechtmäßige König, so wie wir das im Matthäusevangelium lesen. Das war Jesus. Aber wie konnte er zugleich König und Priester sein? Melchisedek war es. Er war König der Gerechtigkeit und des Friedens und er war Priester. Und nach dieser Weise war es dann, ist Jesus es geworden, eingesetzt von seinem Vater zum Priester, als Hohepriester. Nachdem er das Werk vollendet hatte auf der Erde, nachdem er in Demut gegangen ist und sich erniedrigt hatte, ist er begrüßt worden von seinem Vater als Priester nach der Weise Melchisedeks. Ich finde das so schön und ich kann das jetzt auch gar nicht ausführen alles, aber ich finde das so schön, wenn wir dieses Leidensabschnitt sehen, wie Jesus erniedrigt worden ist, wie er Gehorsam gelernt hat. So lesen wir es in Kapitel 5. Und Jesus konnte nachher sagen, oder er sagte nachher, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Seine Speise war es, den Willen seines Vaters zu tun. Er lernte den Gehorsam und er ging den Weg, sodass wir Erlösung widerfahren ist und wurde von seinem Vater als Hohepriester begrüßt. Er hat das Werk vollendet. Durch ihn haben wir eine bessere Hoffnung. In Kapitel 7, Vers 18, 19. Denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebotes, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen. Also hier wird das Gesetz, das Gebot, als schwach bezeichnet, als etwas, was es nicht zur Vollendung führen konnte, nachdem ja Jesus auch nicht Priester hätte sein können. Es wird als schwach bezeichnet und demgegenüber wird eine bessere Hoffnung gestellt, die dann eingeführt ist, die wir eben durch Christus haben. Christus, er hat auch einen besseren Bund eingefügt. Nicht mehr den alten Bund, sondern einen besseren, mit besseren Verheißungen. Wir sehen nach dem Hohepriester, sehen wir auch Mose mit den Tontafeln oder Steintafeln der 10 Gebote. Als ersten Bund ist es ein Schattenbild. Jesus, er ist der Urheber eines neuen Bundes, welches auf sein Blut als Grundlage gestiftet worden ist. Es gab früher ein Heiligtum mit Händen gemacht. Und das war den Israeliten bekannt. Es war die Stiftshütte, davon ist ein Bild, aber auch später der Tempel. Und alljährlich musste der Priester hineingehen und die Opfer darbringen. So, genauso wie es vorgeschrieben war, wie wir auch heute gesungen haben in dem letzten Lied. Und Jesus, er ist mit seinem eigenen Blut hineingegangen. Er musste nicht wie die Priester erst für sich selbst opfern, weil Jesus eben sündlos war. Und er muss das nicht immer wieder tun. Er stirbt nicht wie ein Priester damals, sondern er ist immer da. Und seine Sühnung war ein für allemal, so dass er dieses Werk ein für allemal vollbracht hat. Kapitel 10 möchte ich mit uns lesen. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Ausübenden einmal gereinigt kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten? Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er: Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Ein Brandopfer, an Brandopfern und Opfern für die Sünden hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Während er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünden hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden, sprach er dann: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, damit er das zweite aufrichte. Durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Jesus sagt zu seinem Vater: In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, und ich gehe deinen Willen, o Gott, zu tun. Er sagt: Du hast mir einen Leib bereitet, und er hat diesen Leib dahingegeben. Beim Brotbrechen erinnern wir uns daran immer wieder, ja? Und mir geht dann oft diese Stelle durchs Gedächtnis. Er hat einen Leib empfangen, um einer Sache willen, um das in seinem Gehorsam zu Ende zu führen, wozu er eben den Leib bekommen hat, um die Erlösung zu erwirken für uns. Liebe Geschwister, wenn wir auf Jesus schauen sollen, so ist das das Zentrale, was wir sehen müssen. Es ist das Kreuz. Es ist das Zentrum all dieses Geschehens, was wir überhaupt in der ganzen Geschichte, historisch gesehen, das größte Geschehen, was wir haben. Jesus ist Mensch geworden, er hat diesen Leib empfangen und er hat ihn dahingegeben. Und durch sein Blut sind wir jetzt geheiligt. So, dass er zu den Aussprüchen hier kommt in Vers 19: Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und dem lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch, und einen großen Priester haben über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Wir haben einen freien Zugang, etwas Wunderbares. Wir können direkt zum Herrn gelangen. Das war damals nicht so ohne weiteres. Da war ein Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und erst als Jesus Christus gestorben war, da war dieser zerrissen. Ich weiß nicht, was damals die Juden gedacht haben, als der Vorhang zerrissen ist vor ihren Augen und sie auf einmal das Allerheiligste erblickten. Jeder es sah. Ich stelle mir das ein bisschen panisch vor, wie es dann gewesen ist, weil es gar nicht sein konnte. Aber wir haben heute diesen Zutritt und können mit Freimut zu ihm nahen. Und er ist der hohe Priester, der unsere Schwachheiten kennt. Es ist ja nicht so, dass Jesus nicht genau weiß, womit wir zu tun haben. Er hat nämlich das auch durchgemacht. Wenn jemand krank wird und einen Arzt vor sich hat, dann mag er vielleicht so denken, der ist gut studiert, er hat vieles gelernt, aber was weiß er schon, wie es mir wirklich geht? Und so manches Mal ist es ja tatsächlich so, dass die Ärzte das nicht ganz so wissen. Wenn aber jetzt ein Arzt eine Krankheit durchgemacht hat und auf einmal all diese Nebenwirkungen, die er sonst von Medikamenten, die er verschrieben hat, vielleicht auch davon gehört hat, selbst erleiden muss und merkt, wie unschön so einiges ist, wenn er auf einmal im Wartezimmer sitzt und keine Termine bekommt und einfach mit vielen Schwierigkeiten und Widrigkeiten konfrontiert wird und er unter dieser Krankheit leidet und dann gesund wird und dem nächsten Patient mit diesen Beschwerden vor sich hat. Ich denke, er wird besser mitfühlen können, ja? Ich möchte den Ärzten diese Krankheit nicht wünschen, aber für den Patienten, er wird das wissen, dieser Arzt, er weiß, wovon er spricht. Er kann mitfühlen. Er verschreibt mir das Medikament mit den Nebenwirkungen. Ja, sie sind da, der Arzt kann sie jetzt immer noch nicht wegmachen, aber er hat ein Mitgefühl. Und das ist unser Hohepriester. Er ist den Weg gegangen, den wir gehen. Er weiß, womit wir zu tun haben. Und er vertritt uns. Und das ist wunderbar. In Kapitel 11 kommt er dann, nachdem er auch in Kapitel 10 nochmal eine Warnung ausgesprochen hat und sagt, schmäht nicht diese Gnade, denn es gibt kein anderes Opfer, wodurch ihr errettet werden könnt. Und er warnt sie, jetzt das, was sie haben, wofür sie sich die ganze Zeit aufgeopfert haben, und sie haben viel Preis bezahlt dafür, sie haben viel Leiden in Kauf genommen, sie sollen das jetzt nicht wegwerfen, denn es hat eine große Belohnung. Und dann zeigt er ihnen im Kapitel 11 mehrere Personen, so eine ganze Galerie aus der Geschichte, wo Menschen geglaubt haben. Wo Menschen auf etwas geglaubt haben, was sie nicht gesehen haben. Also die haben etwas geschaut, gesehen, dreimal kommt dieses Wort gesehen wieder in diesem Abschnitt vor, dreimal das Wort besser. In diesem einigen Kapitel. Menschen haben es erkannt, auch wenn sie lange vor Jesus gelebt haben, dass es etwas Besseres gab, als das, was sie zurzeit durchgemacht haben. Sie haben zum Beispiel Abraham, er hat eine Stadt gesehen, die Grundlagen hat. Und deshalb ging er in dem Land, wo er jetzt war, eben als Fremdling umher und ist nicht zurückgekehrt zu dem Sichtbaren, wo er hergekommen ist. Er hat dies ergriffen. Und dann kommt dieser Kapitel 12 am Anfang. Deshalb, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, diese ganze Galerie sehen, lasst auch uns, indem wir alles ablegen, was uns sonst stört, diese ganze Schattenbilder, dieses ganze um uns herum, darauf wollen wir nicht schauen, sondern wir wollen uns ausstrecken nach Jesus. Warum auf Jesus hin? Er ist nämlich der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist die wahre Grundlage von allem. Er ist das echte Bild, das farbige, das wahrhaftige, nicht ein Schatten. Und deshalb wollen wir ihm nacheifern. Und nicht irgendwie Mangel an der Gnade erleiden, wie es dann kurz danach heißt, wie zum Beispiel Esau es tat. Denn Esau, er hatte eine andere Ausrichtung. Er wollte Segen haben, er wollte Vorteil haben. Ja, er wollte sogar lieber ein Linsengericht haben. Und später wollte er den Segen und er fand keinen Raum zur Buße, weil er eben den Segen gesucht hatte und nicht wirklich die Gnade. Wir sind gekommen zu einem Berg, der nicht wie der Berg Sinai damals war. Auf dem letzten Bild sehen wir einen Berg, ist nicht so gut, glaube ich, zu erkennen, wo es donnert und wo es blitzt. Und das Volk stand davor und sagt zu Mose, geh du, wir können nicht, denn jeder, der den Berg berührt, er muss sterben. Wir sind gekommen zu dem Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. Und wir sind gekommen zu dem Blut, wir sind zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, welches besser redet als Abel. Es ist das letzte Besser in dem Hebräerbrief. Ich finde ein sehr schönes Bild, welches wir hier drin sehen. Abel, er wurde von seinem Bruder Kain ermordet. Und sein Blut rief nach Vergeltung. Und das ist die ganze Menschheitsgeschichte durch so. Aber das Blut der Besprengung, es ist gesprengt worden an den Altar. Und was sagt es? Es ruft die Versöhnung aus. Es dient uns zur Versöhnung. Es ist das Bessere. Und deshalb weigere dich nicht, dieses zu hören. Wenn damals schon Gottes Wort so furchterregend war Und die Israeliten Angst hatten vor dem Reden Gottes. Warum? Weil es Folgen hatte. Wie viel mehr ist es jetzt, wenn wir das Evangelium hören, wenn wir von diesem Blut, welches besser redet, hören und wenn wir dann uns davon aber abwenden, ist es dann nicht viel schlimmer? Also wenn wir dieses einfach verachten, missachten, es ist das Evangelium, was Gott uns bereitet hat. In Matthäus lesen wir eine Begebenheit, die Jesus erzählte, eine Geschichte von einem König, der ein Hochzeitsmahl hat. Von einem Weinberg, wo er dann viele hinsandte, seine Diener, die dort die Ernte einholen sollten. Und zuletzt sandte er seinen Sohn. Und sie hörten den Sohn nicht. Also nahm er ihnen den Weinberg weg und sie bekamen die entsprechende Strafe dafür. Sie wurden dann getötet. Aber wenn sie den Sohn nicht hören, das ist das Reden Gottes. Da hilft kein Schatten davor. Kapitel 13, Fest durch Gnade. Manchmal gibt es viele mögliche Regeln, nach denen man wandelt, Formeln, nach denen man ein Glaubensleben leben könnte. Aber er sagt hier, denn es ist nicht gut, dass das Herz, oder lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei fremde Lehren, denn es ist nicht gut, dass das Herz, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt wird, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die darin wandelten. Von Speisen, so wie sie auch damals waren, wie sie auch die Priester das hergerichtet haben, nachdem sie geopfert hatten. Sie hatten eigentlich einen direkten Arbeitsplatz am Tempel, aber im Prinzip hatten sie daraus nicht den direkten Nutzen. Wir wollen zu Jesus hinausgehen, außerhalb des Lagers, und mit ihm die Schmach tragen. Außerhalb eines Systems, welches ein Mensch baut, außerhalb irgendwelcher Schatten und wirklich Jesus vor Augen haben. Und das ist das, was auch mein Wunsch an euch ist, was mein Wunsch an mich persönlich auch ist, dass wir Jesus vor Augen haben, dass er uns groß wird, dass er derjenige ist, der uns füllt in unserem Alltag. Wir sind nicht aus den Juden. Wir kennen nicht diese Art von Schatten, aber wir haben alle unsere Vergangenheit und unsere Prägung. Und wir haben alle unseren Alltag. Und es ist schnell geschehen, dass wir unser Fokus ein bisschen verrücken. Dann sind wir verrückt, ja? Das wollen wir ja nicht sein. Also lasst uns unseren Fokus auf Christus haben, dass er wirklich derjenige ist, auf den wir schauen. Amen.